Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort und ich möchte einfach bitten, Herr, dass dein Wort für uns lebendig wird. Es geht darum, was du uns sagen möchtest, nicht ich. Und ich möchte einfach wirklich bitten, dass dein Wort einfach lebendig wird in unserem Herzen jetzt. Danke, Herr. Amen. Ich habe beschlossen, eine neue Predigtreihe anzufangen. Dieses Mal geht es um Kolosser, Kolosserbrief. Also wer mit aufschlagen möchte oder auch ein Wand mitlesen möchte, Kolosser 1, Abvers 1. Da steht es denn bei mir: Paulus, ein Apostel von Jesus Christus, durch Jesus oder durch Gott berufen, und sein Mitarbeiter Timotheus schreiben diese Brief an die Brüder und Schwestern in Kolossea, die durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden sind und ganz zu Gott gehören. Wir wünschen euch Gnade und Frieden vom Gott, unserem Vater. Gnade und Frieden, das ist das Erste, was Paulus hier praktisch sagt. Das wünsche ich euch. Gnade und Frieden. Gnade heißt die Beziehung auch zu Gott. Ja, abhängig von Gott. Seine Gnade absolut abhängig sein. Und Frieden ist dieses Zustand in unserem Herzen, diesen Shalom. Friede sei mit euch. Diese Worte, die Jesus immer wieder gesagt hat, als Erstes nach seiner Auferstehung. Dass wir Frieden mit Menschen haben, dass wir Frieden mit uns selbst haben und dass wir auch Frieden mit Gott haben. Eine ganz typische Begrüßung, was wir in vielen Briefen von Paulus hier so kennen. Wir beten für euch. Ab Vers 3. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, also Paulus und Timotheus, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben von eurem Glauben an Jesus Christus gehört und davon, wie ihr allen Christen in Liebe verbunden seid. Beides ist so reich bei euch vorhanden, wie ihr wisst, dass sich eure Hoffnung im Himmel erfüllen wird. Von dieser Hoffnung habt ihr gehört, als man euch das Wort der Wahrheit, nämlich die rettende Botschaft von Jesus Christus, verkündigte. Diese Botschaft wird nicht nur bei euch, sondern auch in der ganzen Welt verbreitet. Immer mehr Menschen hören sie, nehmen sie an, und so trägt sie reiche Frucht. Auch bei euch ist es vom ersten Tag an so gewesen, als ihr erfahren habt, wie gnädig Gott ist. So, wenn wir beten, was tun wir? Natürlich bitten wir, aber danken wir auch. Ich hoffe, das ist ein fester Bestandteil von auch unserer Gebete. Wofür danken wir? Natürlich für unsere Gesundheit, für Familien, für Gemeinde, für alles Mögliche denn da. Hier haben Paulus und Timotheus gesagt, jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn die haben etwas gehört. Wir haben von eurem Glauben an Jesus Christus gehört und davon, wie ihr alle Christen in Liebe verbunden seid. Dieses Glauben ist irgendwie in der Tat sichtbar geworden. Wie wird auch unser Glauben sichtbar für die Menschen um uns herum? Natürlich könnte man sagen, ja, man geht bei denen zu Hause, man schaut ein Bücherregal und alles ist fromm, kann man sehen. Also da waren wir letzte Woche bei Freunden von uns und da schaut man die Bücherregale so an. Man kann auch natürlich sehen, dass man sonntagmorgens irgendwo immer hinfährt, wo die anderen Leute noch frühstücken. Aber wie wird sonst dieser Glaube sichtbar? Und wie ist das mit dieser Liebe verbunden sein? Liebe innerhalb der Gemeinde, aber auch Liebe mit den Geschwistern vor Ort. Einmal im Jahr haben wir unser Pfingstgottesdienst und das wird auch dieses Jahr wieder sein, wo wir in der Gabi-Gemeinde dann gemeinsam diesen Gottesdienst zusammen haben, wo ein Zeichen dieser Liebe, diese Verbundenheit da sichtbar wird. Aber Paulus, der noch nicht in dieser Gemeinde war, hörte von deren Glauben, hörte von deren Liebe zueinander. Und beides ist bei euch so reichlich vorhanden, Liebe und Glaube. Wie ihr allen Christen, also wie ihr wisst, dass sich eure Hoffnung im Himmel erfüllen wird. Auch da ist diese Kernthese von unser Glauben. Unser Glaube ist diese Hoffnung auf das, was sein wird. Unsere Hoffnung als Christen ist, dass mit dem Tod nicht aus ist, sondern tatsächlich, dass das ein Doppelpunkt ist und das Leben geht weiter mit Gott in der Ewigkeit. Das ist unsere Hoffnung. Und von dieser Hoffnung, Paulus geht ganz logisch hier vor, habt ihr gehört, als man dieses Wort der Wahrheit bei euch verkündigte, gepredigt hat. Diese rettende Botschaft von Jesus Christus, das ist die Wahrheit. Nicht das, was die Welt uns manchmal sagt, ist Wahrheit, sondern Wahrheit ist Jesus Christus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagte Jesus. Und nun diese Botschaft der rettenden Liebe Gottes, wird nicht nur dort in Kolossea, das ist bei Ephesus in der Nähe, das ist heutige Türkei, wird nicht nur da gepredigt, sondern in der ganzen Welt. Und auch da ist wiederum unsere Perspektive. Was sehen wir? Sehen wir hier vor Ort nur oder sehen wir, was Gott auch in den anderen Gemeinden da tut? Immer mehr Menschen hören sie. Immer mehr Menschen nehmen diese Worte der Wahrheit an, diese Botschaft der Liebe nehmen sie an. Und es trägt Frucht. Da entsteht etwas. Menschen kommen zum Glauben. Dieses Wort von Jesus habe ich im Ohr, denn da, wie er sagte, schaut hin, die Ernte ist reif. Was fehlt es? Es fehlt an Mitarbeitern, die hinausgehen, um dort diese Menschen mit der Liebe Jesus zu gewinnen. Die Menschen in Kolossea, vom ersten Tag an war es bei euch so. Denn ihr habt erfahren, wie gnädig Gott ist. Und aus dieser Gnade kam diesen Frieden, weil sie die Wahrheit entdeckt haben, verstanden haben und die haben sich gegenseitig geliebt und auch diese Welt geliebt und Menschen zum Glauben gekommen. Eine tolle Beschreibung, wie Gemeinde sein sollte. Wenn Gemeinde aber nicht so ist, wenn neue Leute nicht dazu kommen, wenn Liebe untereinander nicht so herrscht, dann muss man fragen, welches Vorbild haben wir tatsächlich? Wo hakt es denn da? Wo ist das Problem? Ich habe das Vorrecht, momentan in Heide, in der Baptistengemeinde, dort einen Glaubensgrundkurs durchzuführen. 10 Leute kommen zusammen jeden Mittwoch und dort sind wir dabei, diesen Weg des Glaubens zu gehen. Es macht so viel Spaß und so viel Freude zu erleben, wie Menschen sich bekehren und kommen da rein mit so dieses Glühen im Gesicht. Jesus, ich habe meine Bibel gelesen und das war wichtig und gut. Ich sage, ach, ist das nicht toll? Wenn neue Menschen im Glauben dazukommen, es gibt nichts Besseres. Das ist einfach bombastisch. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Immer mehr Menschen hören diese wunderbare Botschaft. Immer mehr Menschen nehmen diese Botschaft an. Und es trägt Frucht für das Reich Gottes. So sollte Gemeinde sein. Ich lese weiter, dann auf Vers 7. Entschuldigung. Euch brachte unser lieber Mitarbeiter Epaphras diese rettende Botschaft. Also in dieser Ort kam ein Mensch hin, der ein Missionar, ein Evangelist war. Wir wissen, dass er Christus dient und dass er euch ein treuer und guter Lehrer war. Er hat uns auch davon berichtet, welche Liebe der Geist Gottes in euch geweckt hat. Also dieser Mann ging hin, hat gepredigt, ging wieder zurück zu Paulus und Timotheus, haben davon berichtet. Deshalb haben wir seitdem nicht aufgehört, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass sein Geist euch mit Weisheit und auch Einsicht erfüllt und ihr auf diese Weise seinen Willen immer besser erkennt. Denn nämlich könnt ihr so leben, dass der Herr dadurch geehrt wird, und er sich in jeder Hinsicht über euch freut. Euer Leben wird für Gott Frucht bringen. Wiederum dieser wichtige Begriff, für Gott Frucht bringen. Indem ihr in vielerlei Weise Gutes tut. Ihr werdet ihn immer besser kennenlernen und das ganze Ausmaß seiner herrlichen Kraft und Stärke erfahren, damit ihr geduldig und ausdauernd euer Weg gehen könnt. Ihr habt wirklich allen Grund, Gott dem Vater voll Freude dafür zu danken. Denn er hat euch zu seinem rechtmäßigen Erben gemacht. Zusammen mit allen, die zu ihm gehören, dürft ihr einmal bei ihm sein, in seinem Reich des Lichts. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Durch ihn sind wir erlöst. Unsere Sünden sind vergeben. Ganz toller Absatz in der Bibel, finde ich. Die Menschen dort haben diese Botschaft verstanden von Jesus. Und was passierte, als man diese Botschaft verstanden hat, Jesus Christus ist der Herr, meine Sünden wurden vergeben. Die Leute haben tatsächlich auch durch den Geist Gottes etwas bekommen. Liebe. Liebe wurde in euch geweckt, Vers 8. Und deshalb haben wir seitdem nicht aufgehört, für euch zu beten. Und wir bitten Gott, da wo Liebe ist, muss was dazukommen. Nämlich auch Weisheit und Einsicht. Wir bitten Gott, dass sein Geist euch mit Weisheit und Einsicht erfüllt und ihr auf diese Weise seinen Willen immer besser erkennt. Weisheit und Einsicht. Gott möchte uns Weisheit schenken. Im Alten Testament, der Ursprung aller Weisheit ist Ehrfurcht vor Gott. Zu erkennen, wo man steht im Verhältnis zu Gott. Und aus Gottes Weisheit, aus Gottes Furcht, aus Gottes Respekt auch lebt und entscheidet. Und er möchte uns Einsicht geben für das, was ist, dass wir die Wahrheit erkennen. Gottes Sicht der Dinge. Dann nämlich, dann können wir so leben. Leben, dass der Herr sich dadurch geehrt wird. Ehren wir Gott durch dem, was wir sagen, durch dem, was wir tun, durch dem, was wir denken. Freut sich Gott über das, was wir denken, sagen, tun? Ist das wirklich der Kern unserer Bemühen? Herr, dein Wille soll geschehen, nicht nur mein Wille. Euer Leben wird für Gott Frucht bringen, indem ihr in vielerlei Weise Gutes tut. Am Anfang habe ich gesagt, dass Paulus gehört hat, wie ihre Liebe, wie ihr Glauben sichtbar wurde. Und indem sie tatsächlich an Jesus geglaubt haben, haben sie angefangen, Gutes zu tun. Und Gutes zu tun heißt auch manchmal Verzicht für mich selbst und was zu geben für den anderen. Und auch da frage ich mich und uns, wo erleben wir, dass wir vielerlei Weise Gutes tun? Gutes an anderen, Gutes im Namen Herrn, im Namen des Herrn, Gutes tun, ohne zu erwarten, eine Gegenleistung zu bekommen. Ja, ich lebe in der Gesellschaft, ich arbeite, ich kriege Geld. Ich tue was, du schuldest mir was. Gnädig sein und Gutes zu tun heißt, ich tue etwas, ohne etwas dafür zu verlangen oder zu erwarten, sogar zurückzubekommen. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Ihr werdet ihn, Jesus, immer besser dadurch kennenlernen. Und dadurch der ganze Ausmaß seiner Herrlichkeit und Stärke erfahren. Dann geht es nicht mehr um mich, sondern geht darum, dass Gott sich erweist durch seine Stärke. Dass er sich erweist in seine Kraft. Damit, und da haben wir unser Problem wieder mit unserer Bibel, damit ihr geduldig und ausdauernd euer Weg gehen könnt. Und schon wieder, wir brauchen Geduld und Ausdauern, wo es schwierig wird. Obwohl wir Gottes Kraft, obwohl wir seine Stärke haben. Aber wir haben allen Grund, Gott zu danken. Volle Freude dürfen wir Gott danken, auch in unsere Schwierigkeiten hindurch. Denn er hat uns zum rechtmäßigen Erben gemacht. Oh, ich wünsche, ich könnte in der nächsten halben Stunde darüber sprechen, was es bedeutet, Gottes Erben zu sein. Denn ich glaube, wir verstehen häufig noch nicht, was es heißt, als Königskinder Gottes zu sein und zu leben. So irgendwie haben wir das Gefühl, ja, ich bin Gottes Diener und er gibt mir einen Auftrag und ich darf das gerne tun. Und eines Tages wird er sagen, oh, mein guter Diener, kommt hinein, du warst im Kleinen treu, jetzt wirst du Großes anvertraut bekommen. Aber es ist mehr als das. Wir sind jetzt hineingesetzt, wir sind schon rechtmäßigen Erben Gottes. Zusammen mit allen, die zu ihm gehören, dürfen wir einmal bei ihm sein im Reich des Lichts. Nicht mehr diese Finsternis dieser Welt, nicht mehr diese Herrschaft des Satans, sondern hat uns ein für alle Mal aus dieser Gewalt der Finsternis befreit. Und das ist, was passiert in der Bekehrung. Wir treten aus der Finsternis ins Licht, aus dieser Gefangenschaft in der Freiheit, aus der Knechtschaft zum Sohn, zum Kindschaft. Und das ist das, was Gott uns gibt. Durch ihn sind wir erlöst, sind wir freigekauft. Und unsere Sünden sind tatsächlich vergeben. Vergib du mir, Herr, meine Schuld, wie ich auch meine Schuldigen vergebe. Das klingt da für mich auch mit. Vers 15. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Jetzt wird Paulus theologisch. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und verändert sich in ihm. Denn Christus war vor allen und alles hat nur durch ihn Bestand. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstand. So sollte er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen und alles im Himmel und auf der Erde durch ihn mit sich zu versöhnen. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergossen. Was Jesus da am Kreuz getan hat, hat nicht nur Auswirkungen in der sichtbaren Welt. Das, was Jesus getan hat, hat nicht nur Auswirkungen auf unsere Zeitrechnung vor Christus und nach Christus. Das hat sogar in der unsichtbaren Welt auch vieles bewirkt, von dem wir, glaube ich, manches noch nicht mal erahnen. Jesus war und Jesus ist und Jesus wird sein. Dieses Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Gott wurde für uns in Jesus Christus sichtbar. Und als sein Sohn steht er über diese ganze Schöpfung. Gott kam in seine Schöpfung hinein. Denn er war schon längst davor da. Und es wird eine neue Himmel oder eine neue Erde geben und er wird auch denn dabei sein. Davor, währenddessen und danach. Und durch Jesus wurde alles geschaffen. Komm, lasset uns Menschen machen. Wir wollen. Jesus, der Vater, der Sohn des Heiligen Geistes zusammen haben diese Schöpfungsgeschichte gehabt. Und in Christus vereint sich alles, was wir sehen, alles, was wir wahrnehmen, alles, was sein wird und sein kann, alles ist in Christus. Er ist der Ursprung allen Lebens. Und er ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Und er ist der Haupt seiner Gemeinde. Haupt von diesem Leib. Vers 21. Auch ihr wüsstet früher nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Ihr wart seine Feinde durch alles Böse, das ihr gedacht und getan habt. Doch indem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Jetzt gehören wir zu Gott und stehen befreit von aller Sünde und Schuld vor ihm da. Wichtig ist aber, dass ihr auch weiterhin fest und unerschütterlich in eurem Glauben bleibt. Lasst euch durch nichts davon abbringen. Keine Macht der Erde soll euch die Hoffnung rauben, die Gott euch durch seine rettende Botschaft geschenkt hat. Ihr habt sie gehört und sie ist überall in der Welt verkündigt worden. Mein ganzes Leben steht im Dienst dieser Botschaft. Sie will ich weitersagen. Es gab ein Vorher ohne Christus und es gab ein Nachher mit Christus. Wir waren Gottes Feinde und dennoch liebt er uns so sehr, dass er diese Brücke zu uns geschlagen hat. Er sandte seinen Sohn in diese Welt, obwohl wir nichts mit Gott zu tun haben wollten. Obwohl wir froh waren, in dieser Finsternis zu bleiben, kam Jesus hin. Wir haben Böses gedacht, wir haben Böses getan. Aber Jesus Christus wurde Mensch. Er kam in diese gefallene Welt und starb am Kreuz. Und damit geschah Versöhnung. Nicht nur Vergebung, sondern auch Versöhnung. Und jetzt gehören wir zu Gott. Wir stehen vor Gott befreit vor Sünde und Schuld. Ich beschreibe es mir immer wieder so, als ob Gott durch diese Brille durchschaut und nicht sieht mich, wie ich bin, sondern durch das Blut Jesus sieht er mich, wie ich sein werde. Er schaut mich an und ich bin ohne Sünde und Fleck, ohne Schuld vor ihm. Darf ich stehen? Also mein schlechtes Gewissen klagt mich immer wieder an. Und die Menschen schauen mich an und sehen mich auch da. Aber Gott schaut mich an. Ich stehe vor Gott, ohne Sünde und Schuld. Denn das, was Jesus am Kreuz getan hat, war vollkommen. Und nun ist es wichtig, nun ist es für uns wichtig, dass wir unerschütterlich in diesem Glauben festbleiben. Nichts darf uns davon abbringen, von diesem Glauben an diese Hoffnung, eines Tages bei Gott in der Herrlichkeit zu sein. Diese rettende Botschaft, was er uns geschenkt hat, wir haben sie gehört und wurde überall in dieser Welt verkündigt. Und das ist das, was Paulus sagt. Ich gebe mich dafür hin. Ich gebe mich dafür hin. Ich mühe mich ab, damit so viele Menschen wie möglich diese rettende Botschaft hören können. Mein Leben besteht nicht darin, meine 40 Stunden die Woche zu arbeiten und ein schönes Haus für mich zu haben. Mein Leben besteht nicht darin, irgendwelche Hobbys nachzugehen oder sonst was zu tun, sagt Paulus hier. Sondern mein Leben besteht darin, und ich mühe mich ab, diese rettende Botschaft weiterzugeben. Denn er hat verstanden, dass die Welt Menschen, die nicht Jesus Christus kennen, verloren gehen. Und deshalb kann er auch sagen, denn auf Vers 24, was ich auch immer für euch erleiden muss, nehme ich gerne auf mich. Und das sagt Paulus zu einer Gemeinde, in der er noch nie war. Ich freue mich sogar darüber, für euch leiden zu dürfen. Das ist schon krass. Das Maß der Leiden, die ich für Christus auf mich nehmen muss, ist auch noch nicht voll. Und ich leide für seinen Leib, für seine Gemeinde. Ist es nicht krank, um diese rettende Botschaft in diese Welt weiterzugeben, kostet das was? Paulus hat verstanden, dass es was kostet. Kostet etwas, Menschen da herauszufordern, das zu tun, was richtig ist. Vers 25, Gott hat mir aufgetragen, seine Gemeinde zu dienen und euch seine Botschaft ohne Abstriche zu verkünden. Ihr habt erfahren, was vom Anfang der Welt, ja, was der gesamten Menschheit vor euch verborgen war. Ein Geheimnis nämlich, das jetzt allen Christen enthüllt worden ist. Wir Christen verstehen das noch nicht ganz. Denn wir waren einmal verloren und irgendwann hat jemand uns von Jesus erzählt und wir haben gesagt, ja, Jesus, gerne. Vielleicht war es ein Tag, war es sofort diese Erkenntnis da oder Jahre konnte es dauern. Aber irgendwann haben wir gesagt, ja, Jesus. Dieses Geheimnis allerdings war auch damals, die Juden hatten ein Geheimnis. Ein Messias wird kommen. Und die haben ihn nicht erkannt. Dieses Geheimnis war verborgen, dass Jesus kommen sollte, sterben sollte, auferstehen sollte und später wieder zurückzukommen, um sein Reich aufzubauen. Wir erkennen das jetzt. Aber vorher war es ein Geheimnis. Vers 27, dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Jesus oder zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch. Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Christus lebt in euch. Nicht mehr brauchen wir einen Vermittler, um zu Gott zu kommen. Kein Priester, den wir was geben, damit er das Gott opfern kann, damit endlich bei uns ein bisschen irgendwie eine Gnade erfahren kann. Nein, Christus lebt in uns. Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Diesen Christus verkündigen wir. Mit aller Weisheit, die Gott mir gegeben hat, ermahne ich die Menschen und unterweise sie im Glauben, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür kämpfe ich und dafür mühe ich mich ab. Christus, der mit seiner Macht in mir wirkt, schenkt mir die Kraft dazu. Sein Wunsch, sein Anliegen, das, wofür er sich einsetzt, ist, dass Menschen, dass Christen reif und mündig werden. Reif und mündig. Und jetzt frage ich mich und ich frage uns, wie reif und wie mündig zeigen wir uns? Wie viel ist diese Liebe Gottes miteinander denn da? Und wo erleben wir Gnade? Wo erleben wir Wahrheit? Und wo erleben wir Liebe? Um denn da die Welt zu erkennen, zu zeigen, dass Jesus Christus der Herr ist. Wenn Menschen nicht zum Glauben kommen in einer Gemeinde, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Und da möchte Gott dran. Gott möchte was verändern, so dass Menschen kommen können zum Glauben und wachsen können dahin. Eine Gemeinde ist nicht da, damit es den Mitgliedern gut geht. Dafür ist die Gemeinde nicht da. Eine Gemeinde ist da, um Licht in diese Welt zu sein, damit Menschen erkennen, dass Jesus Christus Gott ist. Dafür hat Gott Gemeinde geschaffen. Das ist der wahre Grund für eine Gemeinde. In dieses soll man mündig, soll man reifen, soll man wachsen, soll man Gemeinschaft haben. Aber eine Gemeinde ist dafür da, damit Menschen auch dazukommen. Und wenn eine Gemeinde dieser Auftrag nicht gerecht wird, dann darf man fragen, Gott, woran liegt das? Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, Kolosser, hat viel zu sagen, auch heute zu uns. Und ich möchte wirklich bitten, dass du zu uns redest, dass deine Worte nachklingen in unserem Herzen, in unserem Verstand, dass sie tief sich einfach hineingraben, was du gesagt hast, deine Worten. Und danke, Jesus Christus, dass du einfach uns diese rettende Botschaft der Liebe offenbart hast, dass wir sehen können, dass wir spüren können, deine Liebe. Und danke, dass wir es auch weitergeben dürfen in deinem Namen, Herr. Amen.